Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zu dieser weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, den 14. Dezember 2024. Sage und schreibe noch neunmal, müssen wir schlafen bis Heiligabend. Wer hätte das gedacht, dass die Zeit so schnell vorbeigeht, dieses Jahr, ein heillos verkrachtes, kriegerisches Jahr, und dass das nun zu Ende geht, bald, ist vielleicht auch schon die beste Nachricht, die man zu diesem Annus Horribilis insgesamt herausfiltern kann. Ja, selbst ein Jahr 2024 geht irgendwann einmal zu Ende und das Schlimmste konnte bis jetzt zumindest verhindert werden. Ich bleibe zuversichtlich, ich weigere mich da einzustimmen in diese manichäische Verstocktheit, in dieses Front- und Blockdenken. Ich glaube, wir stehen bei aller Düsternis, die da draußen immer noch zu sehen und zu spüren ist, ich glaube, wir steigen ein in eine neue Zeit der Verständigung. Das ist mein Eindruck, das ist mein Gefühl. Ich habe auch schon dagegen argumentiert, ich habe auch schon der Überzeugung oder der Befürchtung, muss ich sagen, Ausdruck gegeben, dass wir jetzt in einen neuen kalten Krieg, in eine fürchterliche Entfremdung stürzen könnten. Aber mich beschleicht doch in den hinteren Regionen des Großhirns das sich durchaus ausbreitende Gefühl einer ganz anderen Sichtweise. Und ich glaube, dass es auch diesmal gelingen wird, die Menschheit irgendwie wieder zusammenzubringen. Doch das sind jetzt große Worte, die ich da nicht wie eine Monstranz vor mir hertragen möchte. Aber es zeigt einfach das naive Wohlwollen, dass man mit Blick auf die heutigen Zustände auch nie ganz verlieren darf. Die Heiterkeit, eine Grundvoraussetzung bei aller Ernsthaftigkeit, die es natürlich auch immer wieder an den Tag zu legen gilt, verlieren Sie nie die Heiterkeit, nie den Humor. Und mit Blick auf Deutschland möchte ich auch mahnend an meine Adresse sagen, wir Schweizer, ich ganz besonders, ehemaliger Chefredaktor einer deutschen Tageszeitung, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir da nicht zu besserwissern werden und glauben, den Deutschen jetzt da vorschreiben zu können, wie sie ihr Land zu regieren haben. Das hätten die Schweizer umgekehrt auch nicht gern, wenn die Deutschen jetzt plötzlich mit dem Zeigefinger oder mit dem Fuß in der Türe sich da einmischen würden. Ich befürchte, dass ich manchmal mich schon allzu sehr da in die Diskussionen hineindränge und möchte mich da auch wirklich immer wieder mäßigen. Ich bin ein Deutschlandbefürworter, ich bin ein Schweizer, ich schaue mit Wohlwollen, mit Interesse, auch mit Faszination über die Landesgrenzen und ich darf mir nie einbilden, gewissermaßen als Oberdeutscher oder als deutscher Oberlehrer, von denen haben Sie sowieso genug, wobei nichts gegen die Lehrer, auch die Oberlehrer haben eine ganz wichtige Bedeutung, eine pädagogische Funktion in unserer Gesellschaft, aber ich bitte auch Sie, schreiben Sie mir, wenn Ihnen das auf die Nerven geht, wenn ich da also ebenfalls besserwisserisch mich da in Pose werfe, auf die Barrikaden steige. Das ist ja die große Verführung, wenn man jeden Tag ungehindert in so ein Mikrofon und in so eine Kamera sprechen kann. Doch genug der Vorrede, wir kommen zu unserer aktuellen Ausgabe. Hier ist das Cover ausgedruckt, E-Paper natürlich, Sie können das auf Ihrem iPad, auf Ihrem Handy lesen, bestellen, gehen Sie in den entsprechenden App Store, Weltwoche Deutschland oder www.weltwoche.de. Wir haben ein schönes Wachstum auf unserer deutschen Webseite, viele Schweizer Autoren, aber auch deutsche Autoren und nicht nur Politik, nicht nur das Getöse aus Berlin oder aus den anderen Hauptstädten der Bundesländer, sondern auch Kultur, auch Gesellschaft, viele Verspieltheiten, Cartoons. Die Weltwoche hat ein breites Spektrum. Wir versuchen, die ganze Nahrungskette gewissermaßen zu bewirtschaften. Gefährdet der Verfassungsschutz die Demokratie? Gegründet zur Wahrung freiheitlicher Errungenschaften, missachtet die deutsche Behörde heute ihre Grenzen, von Professor Dr. Dietrich Murswig, dem Verfassungsrechtler. Ich bin sehr froh und dankbar, dass er für uns diese Analyse geschrieben hat, aus sehr, sehr berufener Perspektive. Eine kritische Würdigung Es ist eine kritische Würdigung, nicht ein Totalverriss, eine kritische Würdigung des deutschen Verfassungsschutzes. Alexander Wendt, der große Rechercheur von Tichys Einblick. Vielen herzlichen Dank an die Kollegen, dass er auch für uns schreiben darf. Leise fallen in Thüringen die Brandmauern. Toll auch die Recherche von Alexander Wendt in der letzten Deutschland-Ausgabe über die Verbotsverfahren gegenüber der AfD, die ja auf ziemlich tönernen Füßen zu stehen scheinen. Dann kalter Putsch in Bukarest. Mein Kollege Urs Gehriger war in der rumänischen Hauptstadt und hat sich da die Bestrebungen des obersten Gerichts näher angeschaut, die Wahlen für ungültig zu erklären und die Wahlen abzublasen mit der Behauptung, ich habe darüber gesprochen in meinen Daily-Sendungen, mit der Behauptung, dass diese Wahlen manipuliert worden seien. Und das hat mich ja zur Bemerkung veranlasst. Also wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihr Volk von TikTok manipuliert werden kann, dann können Sie im Grunde gleich das Volk abschaffen und die Demokratie. Weil wenn Sie davon ausgehen, dass das Volk so unmündig ist, dass da ein paar TikTok-Filmchen reichen, um eine Wahl in eine bestimmte Richtung zu lenken, dann trauen Sie der Mündigkeit dieses Volks überhaupt nichts zu. Und das ist die Position meines Erachtens dieses rumänischen Verfassungsgerichts. Aber wenn Sie eine andere Meinung haben, eine begründete, bitte schreiben Sie mir das. Würde mich interessieren, hier auch die andere Perspektive zu hören. Die Fehler des Westens. Überheblichkeit, Doppelmoral, Blockdenken. Aleksandar Vučić, Staatspräsident Serbiens, sein Vortrag in Zürich auf Einladung der Weltwoche. Wir hatten ja die große Zürcher Rede in diesem Jahr im Dezember. Toller Anlass, ausverkauft, Gespräch mit dem serbischen Präsidenten. Für mich auch ein bewundernswerter, interessanter Politiker auf dem Hochseil. Er muss ja balancieren zwischen Abgründen, zwischen West und Ost. Von allen Seiten zerren sie an ihm, doch irgendwie schafft er es, oben zu bleiben, sich oben zu halten. Ein Mann des Friedens, ja, der auch ein kriegerisches Land übernehmen musste, beziehungsweise ein Land aus dem Krieg nach dem Zerfall des jugoslawischen Imperiums, nach dem Tod von Tito. Er ist ja da auch in die Verwerfungen hineingeraten, hat da auch gewisse Rollen gespielt, die ihm von seinen Kritikern natürlich um die Ohren geschlagen werden. Wir haben übrigens auch darüber gesprochen im Interview, dass ich im Anschluss an seine Rede mit Alexander Vučić in Zürich führen durfte. Für mich ein großes Highlight, und das ist eben auch wichtig, dass die Weltwoche immer wieder über die eigenen Landesgrenzen hinaus denkt, dass wir versuchen, wenigstens publizistisch ein Ort der Verständigung und auch ein Ort des Klartexts zu sein. Nicht einfach alles im Schaumbad eines oberflächlichen Wohlgefallens auflösen, sondern durchaus auch Position beziehen, seiner Verwunderung Ausdruck geben, auch seiner Empörung von Zeit zu Zeit, aber eben vielleicht mit der nötigen Zurückhaltung. Dann, was mich auch ganz besonders freut, der Historiker Karl-Heinz Weissmann, eine konservative Stimme aus Deutschland, ein sehr beschlagener Historiker, der die deutsche Geschichte sehr gut kennt, die deutsche Parteiengeschichte. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, ich habe darüber berichtet, das müssen Sie auch unbedingt bestellen. Sehr interessant, Edition Junge Freiheit, die Kollegen, die Wochenzeitung. Und der Karl-Heinz Weissmann, ich habe ihn gebeten, schreiben Sie für uns, Herr Dr. Weissmann, eine Geschichte über die AfD. Und ordnen Sie die AfD ein in der Geschichte der deutschen Rechten, der deutschen Konservativen. Wo ist diese AfD historisch eigentlich zu situieren? Wie sehen Sie das als ein Historiker, der eben nicht gleich mit den gewohnten Slogans und Triggerwarnungen so ein Thema abzuhandeln pflegt? Und er hat diese Analyse, diese fundierte historische Betrachtung zu der noch jungen Partei hier jetzt in der Weltwoche geschrieben. Ich freue mich sehr, dass dieser Beitrag bei uns zu lesen sein wird. Und wenn wir schon dabei sind, dürfen wir gleich und Sie Ihre Zeit da unserer Sendung widmen, möchte ich auch gleich noch auf ein paar News eingehen, die interessant sind in der deutschen Presse, in der Mainstream-Presse, vor allem Frankfurter Allgemeine Zeitung. Trump und der Plan für das Ende des Ukraine-Kriegs. Ja, ich glaube, alle hoffen jetzt auf Trump, dass es diesem unkonventionellen amerikanischen Politiker oder Nicht-Politiker gelingen wird, diesen gordischen Knoten zu durchhauen. Trump ist ja für sich genommen schon ein unglaubliches Phänomen. Er hat sich ja aus allen Verwicklungen irgendwie herauswinden können, selbst Gerichtsurteile, Verurteilungen, im Fall da dieser Pornodarstellerin Stormy Daniels, konnten ihm nichts anhaben. Das gibt ja fast schon Stoff für skurrile Komödien, wie jetzt da die Gerichte sich gegenseitig den Ball zugeschoben haben. Sollte er ist ja verurteilt worden, aber die Strafbemessung konnte noch nicht ausgesprochen werden. Es gibt ja den Rechtsstreit, das oberste Gericht, der Supreme Court, hat gesagt, bei einem amtierenden Präsidenten müssen wir ja urteilen. Das heißt, die Gerichte sind nicht mehr zuständig. Jetzt haben sie gesagt, gut, wir werden das Strafmaß, die Verurteilung ist da, aber das Strafmaß werden wir verkünden, wenn Trump nicht mehr im Amt ist in 4 Jahren. Unglaublich. Seine Weggefährten allerdings, Bannon, Rudy Giuliani, andere, früherer Anwalt Cohen, die sind entweder bankrott oder im Gefängnis gelandet zwischenzeitlich. An Trump ist alles abgeblättert. Er ist der Mann, der niemals aufgibt. Er ist der, der immer sagt, ich bin nicht schuldig, ich bin unschuldig, aber wenn ich zutiefst schuldig bin, hält immer dagegen. Ein unglaubliches Phänomen. Und so einen Verrückten, im Wortsinn, jetzt nicht in diesem pejorativen Sinn, aber verrückt, eben nicht im Zentrum stehenden, sondern irgendwo ausgerückten Politikertypus, den braucht es heute vielleicht, um diese Situation in der Ukraine zu entflechten. Und lassen Sie mich hier auch noch etwas sagen. Haben wir das in den letzten Wochen überlegt, beziehungsweise dieser Gedanke hat sich in mir verdichtet. Ich glaube tatsächlich, dass auch die Russen, bei allen Erfolgen, die sie jetzt doch noch haben, die Strategie ist ja irgendwie doch noch so halbwegs aufgegangen, wenn auch zu einem unglaublichen Preis für Präsident Putin. Aber ich glaube, auch die Russen sind irgendwie verzweifelt. Auch die Russen spüren, ahnen, würden das nie zugeben, dass sie sich doch da verrammt haben in dieser Ukraine, verschätzt haben, allen voran der Präsident. Der Widerstand war viel größer, auch des Westens. Der Westen hat natürlich die Sicherheitsinteressen der Russen ignoriert. Man hat sie behandelt wie Weltbürger zweiter Klasse. Man hat einfach die Arroganz rausgehängt nach dem Erfolg im Kalten Krieg. Das hat natürlich die slawisch-melancholischen Russen zusehends grummelnd verärgert, zu Recht. Und auch sind ja auch Sicherheitsinteressen involviert. Die Amerikaner würden es nie akzeptieren. Umgekehrt in ihrem Vorhof, haben wir hier alles schon besprochen. Aber am Ende des Tages, und das muss man schon sehen, haben auch die Russen und ich glaube auch ihr Präsident, der ja ein Mann des Westens ist, aus St. Petersburg, der ja alles gemacht hat, um dem Westen zu gefallen, der ja von den Russen, von den Hardlinern kritisiert wurde für seinen jahrelangen Westkurs, für seine Naivität, wie sie es ihm um die Ohren geschlagen haben. Ich glaube, auch in seinem Innersten ist Putin verzweifelt. Er möchte wieder zu einem Ausgleich kommen, aber eben nicht als Bittsteller, sondern stolz, respektiert, auf Augenhöhe. Und das ist die Situation, die wir haben. Und vielleicht ist Trump der Mann, der eben diesen Respekt bringen kann und die Situation auf Augenhöhe beendigen. Es gibt diese Eskalation jetzt mit den Raketen. Biden hat es gemacht. Dann hat Trump, ich habe ja die These gebracht, die hätten sich vielleicht sogar abgesprochen. Putin hat es gezeigt, also jeder hat mal den Hosenladen aufgemacht. Wer hat die längere Rakete? Haben sie den Hosenladen wieder zugemacht? Ich will das jetzt nicht im rein pejorativ lächerlichen Sinn hier darstellen, aber es geht natürlich auch in der Politik oftmals zu und her. Ja, ein bisschen wie auch im Kindergarten, nicht? Wem gehört das Spielzeug? Gehört's mir? Wer hat angefangen? Du hast angefangen. Und ich glaube, da muss man immer auch mit einer gewissen Haltung des Abstands, mit einer gewissen Distanziertheit die Sache dann beurteilen, sich auch nicht zu sehr reinziehen lassen. Da ist ja bei allen immer eine gewisse Gefahr vorhanden, sicherlich auch bei mir. Also kurzum, ich bin da nicht so pessimistisch und ich glaube, dass jetzt tatsächlich sehr viele, auch jene, die es vielleicht gar nicht zugeben würden, auf diesen Donald Trump hoffen, dass es ihm gelingen möge, diese aus den Fugen geratene Situation wieder einzurenken. Das wäre schön und vielleicht ist eben auch in dieser Hinsicht das Jahr 2025 ein Jahr der Annäherung, was wir vielleicht gar nicht erwartet hätten. Aber eben, das sind natürlich gefährliche Worte. Wenn es dann nicht so herauskommt, werden Sie mir das um die Ohren schlagen. Deshalb nehmen Sie das als eine Momentaufnahme in der Adventszeit mit viel Wunschdenken drin, mit viel Hoffnungsdenken drin, aber ich glaube nicht gänzlich unplausibel. Am Schluss haben es natürlich auch wir in der Hand, wenn wir da den Zuspitzern und Trommlern die Lufthoheit überlassen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn das, worüber man permanent redet, dann irgendwann auch Wirklichkeit wird. Russland bereitet offenbar Räumung von Militärbasen in Syrien vor. Ja, auch die Russen, da mussten sie eine Schlappe einstecken, wie die Amerikaner in Afghanistan. Also die Großmächte verlieren ihre Größe, je weiter weg sie sich aus ihren Einzugsgebieten, aus ihren Revieren bewegen. Das müssen jetzt auch die Russen erfahren. Sie werden da auch etwas zurückgestuft auf eine Regionalmacht. Das ist schon ein Prestigeverlust, der auch viel Verwirrung auslöst in Russland. Das ist meine Wahrnehmung. Das muss auch zuerst verdaut werden. Ich warne einfach immer vor jeglicher Schadenfreude. Es bringt einfach nichts, jetzt hier wieder mit Triumphgebrüll sich aufzuspreizen. Ja, seht her, da die nächste Niederlage. Jetzt können wir ihnen gleich noch eins draufhauen. Das ist eine andere Situation in der Ukraine. Da geht es den Russen um viel mehr. Aber, ich habe das immer hier auch betont, die Russen sind natürlich auch in einer Lage der strategischen Defensive. Die sind ja gar nicht so stark. Putin hat ja nicht das Militärbudget hochgefahren in den letzten 20 Jahren, um hier riesige Feldzüge zu führen. Das widerspricht ja auch der These, dass er jetzt zur Welteroberung ansetzt. Da müsste er so verrückt sein, wie er es eben nicht ist. Das ist eine Unterschätzung, wenn man ihn zu diesem wahnsinnigen Größenrausch Erobererpolitiker dazu, zu diesem Pseudo-Alexander den Großen hochstilisiert. Nein, da sind die Grenzen erkennbar und das ist im Grunde auch eine gute Nachricht, denn das schafft auch wieder Bereitschaft, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Sie sehen es, Sie spüren es. Ich bin heute ziemlich optimistisch, auch mit ziemlich viel Wunschdenken unterwegs, aber ich bin gespannt auf Ihre Reaktionen. Sie können mir ja dann widersprechen und mir Fakten bringen, die ich vielleicht jetzt in meiner etwas einseitigen Darstellung vernachlässige. Elon Musk, wer hat mehr gewonnen als er? Elon Musk, der Multimilliardär, der ja tatsächlich ein Genie ist, wenn Sie mal schauen, wie er seine Raketen da wieder landen lässt, wie die da wieder andocken, gewissermaßen recycelbar, ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber es gibt da eben auch eine Schattenseite und die Schattenseite ist, wenn der Unternehmer sein Unternehmen behält, am Morgen führt er sein Milliardenimperium, am Nachmittag geht er zusammen mit Donald Trump und der Kettensäge durch die Behörden, dann hat das natürlich eine Problematik. Drittens muss man hier aber hinzufügen, dass Amerika ein ganz starker, institutionell starker, demokratischer Rechtsstaat ist. Und das kann man nicht einfach so aushebeln. Und die Befürchtung, dass da jetzt ein paar Boys in Washington sozusagen, auch wenn sie sehr viel Testosteron auf den Boden bringen, dass die jetzt einfach diese USA so umkrempeln können, das wird ja in gewissen Kreisen da auch in Europa immer wieder gemunkelt und gemutmaßt. Da würde ich auch warnen, da schwingt auch eine gewisse überhebliche Unterschätzung der Vereinigten Staaten von Amerika mit. Sowohl ihrer Institutionen, wie aber auch ihrer Bevölkerung, die nun wirklich eine demokratische Bevölkerung ist. Und wissen Sie, wenn ich in andere Länder gehe, seien das die USA, sei das Deutschland, Österreich, Russland, China, ich lerne überall tolle Leute kennen. Und dank der Informationstechnologie, dank dem Internet, sind diese Leute viel näher zusammen, viel enger auf diesem Planeten vernetzt als jemals in der Geschichte. Und deshalb ist es auch nicht so einfach, alles hier zum Einsturz zu bringen. Die Politiker können nicht mehr so Fuhrwerken, wie sie das vielleicht noch im 20. Jahrhundert, vor allem in der ersten Hälfte, tun konnten. Diese historischen Erfahrungen, das ist ja ein gewaltiger Verrat, auch eine Enttäuschung. Nehmen Sie zum Beispiel die Deutschen, die sind ja von ihrer Regierung aufs fürchterlichste betrogen, verraten, im Stich gelassen und verkauft worden in diesen Kriegen. Und das löst natürlich etwas aus. Und das Misstrauen, das heute in Deutschland vielen Politikern, Krakelern entgegenschlägt, hat natürlich seine vernünftige Wurzel in diesen historischen Erfahrungen. Man muss dann einfach aufpassen, dass man sich nicht übertreibt und nicht die falschen historischen Lehren zieht. Aber ich glaube daran, dass die Menschen lernfähig sind und dass wir heute auf einer Welt leben, die irgendwie fester gewoben ist, was die internationale Zusammenarbeit, auch die Zusammenarbeitsbereitschaft angeht. Und das nährt auch meine Zuversicht, meine Damen und Herren. Also, dies gesagt habend, mein letzter Hinweis, abonnieren Sie diese Weltwoche, lesen Sie die Weltwoche. Und ja, lassen Sie sich drauf ein. Ich glaube, wir bemühen uns wirklich um eine ausgewogene Sachlichkeit. Wir haben auch Leidenschaft, wir haben auch Meinung, auch Klartext und so weiter. Aber immer wieder das Bemühen, unsere schweizerische Ahnungslosigkeit, unsere qualifizierte Ahnungslosigkeit im Umgang mit anderen Ländern auszuspielen, eine Weltoffenheit, zu der unser kleines Land immer gezwungen war, gilt übrigens auch für Deutschland heute umso mehr. Wir sind ja eigentlich alles Kleinstaaten, gemessen an den Großen, und die Kleinstaaten haben eine ganz wichtige Bedeutung auf dieser Welt, aber über diese Bedeutung müssen wir dann vielleicht einmal bei anderer Stelle diskutieren. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen dritten Advent. Ich hoffe, Sie können das in vollen Zügen genießen. Verzweifeln Sie nicht am Wahnsinn der Welt, der im Grunde der Wahnsinn von uns Menschen ist, seit Tausenden von Jahren. Aber es wirken immer wieder in uns, über uns, um uns positive Kräfte, die uns vom eigenen Wahnsinn dann wieder abbringen und heilen. Hoffen wir, dass es auch diesmal der Fall sein wird. Wir bemühen uns jedenfalls, den allgemeinen Pegelstand des Wahnsinns zu senken und den Pegelstand der Zuversicht und der guten Laune etwas anzuheben. Vielen Dank, alles Gute, bis bald und eine schöne Zeit.